Hallo Nadja.
Hallo Henning und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir begrüßen euch herzlich zu einer neuen Folge von Geschichten aus dem Arbeitsrecht, dem Podcast mit spannenden, interessanten, lustigen und kuriosen Geschichten aus dem Arbeitsrecht. Und unser heutiger Fall gehört definitiv in die Kategorie der kuriosen Geschichten. Ich würde sogar sagen, das ist der kurioseste unserer bisherigen Fälle, ganz sicher jedenfalls der rätselhafteste Fall bislang. Inhaltlich, ja, Inhalt, jetzt, pass auf, jetzt kommt der inhaltliche Teaser.
Okay.
Inhaltlich geht es um eine mysteriöse Videoverhandlung vor dem Kölner Arbeitsgericht, um ein merkwürdiges Urteil, das dann auf die Verhandlung folgte. Und in unserer Geschichte werden auf jeden Fall alle Freundinnen und Freunde von unerklärlichen Phänomenen und Geistergeschichten auf ihre Kosten kommen. Und für alle, die es dann doch gern ein bisschen irdischer und wissenschaftlicher mögen, machen wir dann danach noch einen kleinen Ausflug in die Quantenphysik, während wir en passant noch ein paar Basics zum Thema Videoverhandlung erörtern werden. Na, was sagst du, Henning? Bist du bereit?
Ich würde sagen, Nadja, du hast die Sommerpause perfekt genutzt, um hier also mindestens 3 Wochen lang diesen Teaser vorzubereiten. Der war länger als die ein oder andere Folge, die wir, glaube ich, in der Vergangenheit hatten.
Und naja.
Klang auf jeden Fall sehr elaboriert und sehr spannend. Und ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob ich den Fall nicht auch schon mal gehört habe irgendwo.
Das könnte sein. Dann bist du ja auch perfekt vorbereitet. Aber schauen wir mal, ob es der gleiche ist.
Dann bin ich auch perfekt vorbereitet. Ja, ich hatte den eigentlich auch für die nächste Folge vorbereitet. Nein, Spaß beiseite. Was ich mich gefragt hat, wirst du uns auch etwas zu einem Katzenfilter erzählen?
Zu einem Katzenfilter? Eine Katze kommt vor, auf jeden Fall. Ja, Katze kommt vor.
Katze kommt vor, aber auch ein Filter, dass quasi ein Mensch aussieht wie eine Katze?
Nee, das kam nicht vor.
Weil das war nämlich einer meiner liebsten, also tatsächlich habe ich mir auch mal Gedanken gemacht über einen Fall zur Videoverhandlung.
Mhm.
Und da ist mir einiges begegnet und ich glaube auch eben etwas aus Köln. Mal schauen, werde ich dann im Nachhinein auflösen können, ob ich von dem Fall auch schon gehört habe. Aber eine der schönsten Gerichtsgeschichten, die ich jemals gehört habe zur Videoverhandlung, stammt aus der Corona-Zeit und ich glaube, die hat in den USA gespielt. Und da hat offenbar ein betagterer Kollege, wir wissen ja, das Internet und so Neuland für uns alle, der hat wohl auch damals an einer Videoverhandlung das erste Mal teilnehmen müssen. Und irgendwie war auf seinem Videotool, welches auch immer er verwendet hat, wohl ein Filter eingestellt. wer auch immer den eingestellt haben mag, vielleicht hat da jemand vorher eben privat mit rumgespielt. Und es war wohl möglich, dass man dann einen Katzenfilter einstellen konnte. Und dann sah eben derjenige aus, wie man das vielleicht auch von Snapchat oder solchen Spielzeugen kennt, der sah eben aus wie eine Katze. Also der hat da eben einfach einen Katzenfilter übers Gesicht gelegt. Und der Richter war natürlich höchst erbost, weil er das nun für eine schwerwiegende Missachtung des Gerichts hielt, dass nun dieser Anwalt halt mit seinem Katzenfilter da aufgetreten ist. Und ich glaube, das Video konnte man damals auch sehen. Also es gab so ein paar Corona-Zeit-Videos von Leuten, die eben aufstehen ohne Hose und aus dem Raum gehen und so. Das kennen wir alle. Aber eben auch von diesem Anwalt, der wirklich völlig verzweifelt versucht, dem Richter zu erklären, dass er keine Katze sei, sondern der Rechtsanwalt sowieso, der jetzt hier in dieser Verhandlung teilnehmen wolle und auf die immer nachdrücklicher werdende Aufforderung des Richters, doch jetzt endlich diesen Filter auszustellen, dann eben beteuert hat, er könne das nicht und es sei alles ein bisschen schwierig. Und dabei sah man halt immer noch irgendwie dieses Katzengesicht, was da eben argumentiert hat. Also das fand ich tatsächlich eine der allerlustigsten Geschichten rund um das Thema Videoverhandlung und bin fast froh, dass du sie dann nicht hast, weil dann konnte ich sie jetzt nochmal zum Auftakt kurz zum Besten geben. Die fand ich gut.
Die ist auch wirklich bemerkenswert und passt hervorragend in unsere heutige Folge und in den Kontext Videoverhandlung. Gott sei Dank nicht meine Geschichte, das heißt, wir können an der Stelle noch weitermachen.
Sehr gut.
Aber war ein guter Auftakt und ich hätte dich nachher ohnehin noch gefragt, was du zum Thema Videoverhandlung beitragen kannst. Und jetzt nehmen wir mal den Katzenfilter mit, das ist richtig gut, ja. Ich wollte dich nämlich auch fragen, ob du gut durch unsere kleine Sommerpause gekommen bist und ob du jetzt so richtig bereit bist für den Herbst und für alles, was noch kommt dieses Jahr.
Also ich meine, der Nachteil an so Sommerpausen ist ja immer, dass auch irgendwie nicht so viel passiert an spannenden neuen Fällen, die man hier zum Besten geben kann.
Mhm.
Aber ich würde auch sagen, wir haben uns die Pause die erste Pause, glaube ich, überhaupt, seitdem wir den Podcast gestartet haben, redlich verdient und werden jetzt natürlich nur heißen Shit abliefern.
Highlights. So schaut's aus.
Genau, also gerade in der ersten Folge.
Los geht's.
Das kann ich vollmundig sagen, dass ja nicht meine Geschichte ist, ne?
Genau, toll. Ist wieder, Ball liegt wieder bei mir. Pressure is on. Und dann schauen wir mal, ob es mir gelingt, mit der heutigen Geschichte das ein oder andere Ohr spitzen zu lassen. Also pass auf, wenn ich so aus dem Fenster gucke, es ist richtig ekelhaft und kalt. Es regnet, es schifft und dann steht ja auch schon wieder Halloween vor der Tür. Und deshalb dachte ich mir, so eine Geschichte, bei der man sich so ein bisschen gruseln kann, die so ein bisschen gruselig daherkommt, könnte gut in die heutige Folge passen. Und wie sieht's da bei dir aus? Bist du Halloween-Fan? Gruselst du dich gern oder eher nicht so?
Ja, das ist jetzt eine blöde Frage, Nadja, weil die jetzt eine private Wissenslücke von dir offenbart, die recht unangenehm werden könnte. Weil gerade mich zu fragen, wie ich Halloween finde, ist so eine spezielle Frage, weil ich nämlich an Halloween Geburtstag habe. Und
ja, okay,
deswegen,
aber du, also
immer schon belästigt werde.
Aber du hast ja, bist ja nicht im Halloween-Kostüm geboren, oder? Wie hängt Halloween und dein Geburtstag zusammen? Außer, dass es auf den gleichen Tag fällt.
Ja, das ist aber halt gar nicht so ohne, weil das natürlich, also als ich kleiner war, gab es Halloween noch gar nicht, würde ich sagen. Also als ich Kind war, da war das überhaupt kein großes Thema. Also in den USA sicher, aber hier in Deutschland ist da irgendwie keiner groß auf Halloween gekommen. Und spätestens als ich dann zum Studium nach Hamburg gegangen bin, war es dann aber so, dass Halloween eben so ein Ding war. Und kannst du dir vorstellen, wie das ist, wenn an deinem Geburtstag du sitzt da so und denkst, besonderer Tag, vielleicht sind auch ein, zwei Freunde zu Besuch. Und dann klingelt es an der Tür und dann denkst du, hey, da ist bestimmt noch irgendein Überraschungsgast da.
Okay, verstehe. Und na gut, das ist wirklich blöd. Alle wollen nur Trick or Treat.
Das passiert dann so 10-mal am Abend und jedes Mal stehen irgendwelche kleinen Kinder vor der Tür und wollen eigentlich nur Süßigkeiten haben. Dabei habe ich ja Geburtstag und
ich kann es aber auch sagen, ich habe Geburtstag, ihr müsst mir Süßigkeiten. Aber ja, ich dachte jetzt, dass das eigentlich ganz gut ist, weil du am Tag darauf dann vielleicht frei hättest.
Am Tag darauf? Nee, Nadja, das ist auch wieder, das ist halt wieder so ein Süddeutschland-Ding.
Hamburg auch nicht, ne?
Ja, nee, okay. Hamburg hat am 1., aber danke, dass du fragst, es ist tatsächlich so.
Aber ihr habt doch dann den 31.10.,
die
oder?
Die Nordbundesländer haben sich vor einigen Jahren überlegt, meinen Geburtstag wirklich auch offiziell zum Feiertag zu machen.
Na also.
Und das ist jetzt, glaube ich, seit 3-4 Jahren so, dass an meinem Geburtstag eben jedes Jahr Feiertag
Schau
ist
an,
in Norddeutschland.
Ganz Norddeutschland feiert dich. Das ist super. Ja. Okay, aber zum Thema Gruseln.
Ja, da gruselt's mich, ne? Ich bin tatsächlich nicht so, also nee, so ein Horrorfilm ab und zu schon mal, aber so dieses, finde ich jetzt nicht so gruselig, dieses Verkleidungsding. Also was ich wirklich gruselig finde, ich das noch zum Besten geben darf,
sind
so
Katzenfilter. Rechtsanwälte, die einen Katzenfilter vor Gericht auftreten.
Vor allen Dingen, wenn man sie nicht los wird. Also ich glaube, das könnte der Albtraum jedes Anwalts sein, ne, dass er an einer Videoverhandlung teilnimmt und den Katzenfilter nicht ausstellen kann. Nee, aber was ich wirklich gruselig finde, sind so Geisterbahnen auf so Jahrmärkten.
Oh ja.
Und zwar nicht die handelsüblichen Geisterbahnen, wo man so langfährt und dann so eine Plastikpuppe einfach umfällt und irgendein Geräusch ertönt, sondern die wirklich ganz schlechten Geisterbahnen, die so schlecht sind,
Menschen.
Dass die echte Menschen drin haben. Dass die echte Menschen drin haben, die plötzlich eben auf einen zukommen, einen anfassen und irgendwie sowas. Das finde ich wirklich unheimlich, weil das sind auch so Sachen, mit denen man gar nicht rechnet. Und dann rennt einem da plötzlich jemand so halb durch den Raum hinterher. Das finde ich tatsächlich irgendwie spooky. Ja.
Verstehe ich. Und kennst du noch diese US-amerikanische Fernsehserie namens X-Faktor, das Unfassbare? Sagt dir das was?
Das sagt mir was. War das nicht das mit dem Moderator, der auch bei Star Trek irgendwie mitgespielt hat? Fragen die nicht am Ende immer, ob die Geschichte ausgedacht oder war es?
Genau, ich weiß nicht, ob Star Trek war, aber irgendein Bekannter war es, genau. Und genau, also die haben immer Geschichten vorgestellt, die ziemlich unfassbar waren und am Ende musste der Zuschauer entscheiden, ob es eine wahre oder eine fiktionale Geschichte war. Und das mochte ich ganz gern und der heutige Fall, den ich dabei hatte, der erinnert mich so ein bisschen an diese Fernsehserie, weil da kann man auch danach fragen, so, ist es eine wahre Geschichte oder ist es ein Mythos und ein Fall, der sich so tatsächlich gar nicht zugetragen hat. Und ja, jetzt hatten wir schon ein relativ langes Intro, deswegen dachte ich, wir starten jetzt einfach direkt mal rein und ich sag dir mal, was passiert ist.
gerne sofort, ja. Aber das eröffnet uns ja ganz neue Möglichkeiten für künftige Podcasts. Ne?
Da hast du natürlich vollkommen recht.
Also das ist jetzt auch so der Hassel, irgendwelche Fälle zu finden, ist ja jetzt eigentlich, also wenn wir das zum neuen Konzept machen, ist der ja eigentlich vorbei. Also dann können wir uns ja wirklich, dann können wir das ja wirklich jedes Mal fragen am Ende und dann lösen wir es in der darauffolgenden Folge auf. Das finde ich eigentlich, sollten wir mal den Gedanken mitnehmen.
Den nehmen wir mal mit, den fände ich ganz schön. Damit hätte sich die Vorbereitungszeit auf die Podcast-Aufnahmen dann damit auch halbiert wahrscheinlich.
Von 3 Tagen auf 1,5.
Genau. Man braucht keine 3-wöchige Sommerpause mehr. Aber der heutige Fall, der hat sich ja tatsächlich zugetragen. Es ist nur eben einer, der hätte auch in dieser Fernsehserie kommen können und man hätte danach fragen können, war oder nicht war. Deswegen hat es mich ein bisschen daran erinnert. Und wir sind wieder in Köln, vom Arbeitsgericht in Köln. Da waren wir schon mal. Weißt du noch, in welchem Fall wir schon mal beim Arbeitsgericht Köln waren?
Beim Großkanzlei Pinkler, oder?
Ja, genau. Folge 2 war es.
Da waren wir in Köln.
Der Anwalt mit den exzessiven Toilettenzeiten und der dann die Lohnabzüge hinnehmen musste und sich dagegen gerichtlich gewehrt hat. Also für alle ZuhörerInnen, die diesen Fall nicht kennen, Folge 2 waren wir schon mal zu Gast. Also wir waren nicht zu Gast beim Arbeitsgericht Köln, aber ein Fall des Arbeitsgerichts Köln war bei uns Gegenstand von Folge 2. So, also Köln scheint ein gutes Pflaster zu sein für bemerkenswerte arbeitsrechtliche Fälle. Und unser heutiger Fall, der begann am Vormittag des 11. Mai 2023. Da war nämlich für 11.15 Uhr ein Kammertermin vor dem Arbeitsgericht anberaumt. Inhaltlich ging es darum, es war ein Kläger, der ein Flughafenmitarbeiter war und der wollte von seinem Arbeitgeber Geld. Es sind knapp 70.000 Euro gewesen, die hier streitig waren. Es ging um Urlaub und um Krankenstände und beide Parteien waren anwaltlich vertreten und angesetzt war eben eine Videoverhandlung. Also soweit mal alles noch irgendwie Alltag und Routine, sowohl für Gericht als auch für die Rechtsanwälte. Es handelt sich eben um einen Kammertermin, das heißt nicht nur der Vorsitzende der Richter hätte teilnehmen sollen, sondern auch noch 2 ehrenamtliche RichterInnen links oder rechts vom Vorsitzenden. Und das sind jetzt mal soweit die Fakten, über die sich alle Beteiligten der Geschichte noch einig sind. Und ab jetzt betreten wir auch schon den Bereich der Mythen. Also ab jetzt weichen die Schilderungen der Geschehnisse der Beteiligten voneinander dann doch drastisch ab. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal auf die Sicht von Klägervertreterin und Beklagtenvertreter und gucken uns mal an, was die sagen, was denn da passiert sei an diesem 11. Mai 2023 um 11.15 Uhr. Die Klägervertreterin sagt, sie habe sich pünktlich um 11.15 Uhr von Eschborn aus in den virtuellen Gerichtssaal in Köln eingewählt. Henning, vielleicht ist das auch ein guter Zeitpunkt, um mal so ein bisschen den ZuhörerInnen vielleicht zu erklären, wie so eine Videoverhandlung, so eine virtuelle, wie man sich die vorstellen kann, wie so da das Setting ist. Also nimmt man da irgendwie Teams oder Zoom und kann ich mich von überall aus mit dem Handy einwählen, am besten noch im Schlafanzug oder wie sind denn so, was sind denn so die 2, 3 Rahmenbedingungen, die man so hat, wenn man an einer virtuellen Gerichtsverhandlung teilnehmen möchte?
Also wenn du mich jetzt nach meinen persönlichen Erfahrungen fragst, dann würde ich sagen, die variieren recht stark von Gericht zu Gericht. Mhm. Also ich habe da alles schon miterlebt, sowohl selber nur per Video zugeschaltet, als auch persönlich im Gerichtssaal anwesend und nur der Kollege, die Kollegin hat sich dann per Video zuschalten lassen. Meiner Erfahrung nach geht es meistens schon damit los, dass es über eine völlig wenig verbreitete Software man sich da meistens einwählen lässt. Also es ist in der Regel nicht Teams oder sowas Praktisches, sondern es ist irgendwas ganz anderes. Im Zweifel merkt man erst 10 Minuten vor Terminbeginn, dass man die Software gar nicht auf seinem Laptop hat, dass das auch mit der Online-Version gar nicht funktioniert, dass man erstmal die IT anrufen muss, damit die einem das irgendwie freischalten, dass das auf dem Rechner geht und dann quält man sich dadurch einen sehr problematischen Anmeldeprozess. Die anderen machen das auch. Und je nach Ausstattung des Gerichts, also du hast ja gesagt, es ist eine Kammerverhandlung, das heißt, es sind auch die beisitzenden Richter dabei, also die Laienrichter, das heißt, das Gericht sitzt vorne zu dritt. Das gibt nicht unbedingt nach meiner Erfahrung jede Videokonferenztechnik bei Gerichten her, also manchmal sieht man dann auch nur noch so einen Hals oder so eine Hand von irgendeinem beisitzenden Richter und die werden dann eben aber auch abgefilmt und ja, also meine Erfahrung ist, irgendwann, irgendwie kommt man da rein Und dann versucht das Gericht da irgendwie das Ganze ähnlich zu moderieren wie auch eine Präsenzveranstaltung. Und vermutlich gilt auch dort, dass man so auftreten sollte wie im Gerichtssaal, wobei ich gestehen muss, dass ich, glaube ich, bei Videoverhandlungen noch nie eine Robe getragen habe und das auch noch nie beanstandet worden ist, dass man sich nicht extra noch eine Robe übergeworfen hat. Ja.
Na, schau an, da habe ich tatsächlich andere Erfahrungen gemacht. Also ich erinnere mich an eine Videoverhandlung, da wurde die Gegenseite dann tatsächlich ermahnt, also der Vertreter der Gegenseite, jetzt bitte doch die Robe anzuziehen.
Okay, das muss aber Arbeitsgericht München gewesen sein.
Genau, war München.
Weil das Arbeitsgericht München gehört auch zu den letzten Arbeitsgerichten, die wirklich auch in Präsenzverhandlungen noch so sehr auf die Robe bestehen.
Hm.
Das hat wirklich deutlich abgenommen deutschlandweit. Berlin hat sich da schon vor Jahren von frei gemacht, dass man überhaupt irgendwie, also da kann man froh sein, wenn alle vollständig bekleidet sind, ist immer mein Eindruck. Aber generell ist das viel entspannter geworden mit der Robenpflicht und irgendwie kann man drüber streiten, ob es anachronistisch ist oder ob es irgendwie noch eine gewisse gerechtfertigte Bedeutung hat. Also ich bisher auf viel Wohlwollen bin ich da gestoßen, wenn ich die Robe jetzt dann nicht extra angezogen habe.
Ja, verstehe. Ja, aber das ist ja fein, weil dann haben unsere ZuhörerInnen jetzt auch so ein Bild im Kopf, wie man sich das vorstellen kann mit diesen Videoverhandlungen. Und das ist genauso, wie du sagst. Man kann sich da nicht einfach über Teams einwählen, sondern braucht immer, ich glaube, es ist bundeslandspezifisch, dann eine spezielle Software, die man nutzen muss. Und sowas auch hier. Also die Klägervertreterin hatte diese spezielle Software genutzt. Die nannte sich D-Online-Zusammenarbeit. Und also auch ein ganz unsperriger Begriff einfach.
Ja.
Und auch der Beklagtenvertreter sagt, er habe dann zugeschaltet aus Frankfurt den virtuellen Gerichtssaal betreten. Die beiden haben sich gesehen auf ihren Bildschirmen, waren da so Videokacheln abgebildet. Sie haben sich begrüßt, sie haben auch miteinander gesprochen und haben darauf gewartet, dass sich das Gericht einwählt. Und die Anwälte haben also geplaudert, Gericht kam nicht, es verging dann so 5 Minuten, eine Viertelstunde. Sie haben sich über den Fall ausgetauscht und sind dann geschlagene 45 Minuten vergangen, ohne dass eben gemäß der Schilderung der beiden Rechtsanwälte das Gericht auf dem Bildschirm erschienen wäre. Und ja, Henning, was würdest du machen, wenn man da sich einwählt? Die Gegenseite ist da, Gericht taucht nicht auf, es vergeht dann eine gewisse Zeit. Was würde man tun vielleicht?
Naja, also ich glaube, natürlich wartet man eine gewisse Zeit und irgendwann fragt man sich, ob da vielleicht dann doch technische Probleme vorliegen. Ich glaube, ich würde dann mal anrufen bei der Geschäftsstelle der Kammer und fragen, wie es denn aussieht, ob
noch
alles
jemand
in Ordnung
teilnehmen
ist,
möchte.
Ob noch jemand kommt, ob das Gericht irgendwie vielleicht ja doch technische Probleme hat. Das kann ja wirklich sein. Also ich glaube, ich musste auch schon mal anrufen, weil ich eben die eben schon beschriebenen technischen Probleme hatte und nicht rechtzeitig dabei sein konnte, weil das irgendwie mit der neuen Software noch nicht lief. Wenn man da auch keinen erreicht, ja, dann wird man wahrscheinlich sich mit dem Kollegen oder der Kollegin auf der Gegenseite abstimmen, ob dann jetzt einfach eben beide gehen, weil dann, ja, dann waren eben beide nicht da und dann wird im Zweifel neuer Termin anberaumt werden. Ich vermute mal, viel mehr Möglichkeiten hat man dann auch gar nicht. Außer warten natürlich, wenn man das möchte.
Den ganzen Tag gewartet. Ja, aber genau so war es. Also die Klägervertreterin hat dann auch nach 45 Minuten, also gegen 12 Uhr mittags, High Noon in der Geschäftsstelle des Gerichts angerufen und hat nachgefragt, was denn Sache sei, ob das Gericht noch käme und was der Stand der Dinge sei. Und sie hat eine Information bekommen, die sie dann doch durchaus sehr überrascht hat. Kannst du dir vorstellen, was man ihr mitgeteilt hat seitens der Geschäftsstelle?
Naja, möglicherweise, dass das Gericht schon da ist oder vielleicht sogar schon fertig ist mit dem ganzen Prozedere, irgendwie sowas. Also vielleicht in einem anderen virtuellen Raum
oder
in einer Parallelgalaxie.
Oder in einer Parallelgalaxie, ganz genau. Also man hat ihr tatsächlich mitgeteilt, dass die Verhandlung doch stattgefunden habe und die sei auch schon abgeschlossen und das Urteil sei auch bereits verkündet. Also man hat da seitens des Gerichts überhaupt nicht verstanden, wo denn das Problem sei. Und die Klägervertreterin hat dann auch in einem Interview mitgeteilt, dass sie das überhaupt nicht fassen konnte, weil es gab nach ihrer Schilderung keine Begrüßung, es gab keine Verabschiedung, es wurden keine Anträge gestellt. Man habe weder mit dem Vorsitzenden Richter noch mit den Beisitzern gesprochen. Man hat ja sozusagen nicht mal den Gerichtssaal gesehen. Sie war also völlig fassungslos, wie denn dann eine Verhandlung hätte stattfinden können. Und auch der Beklagtenvertreter war total perplex. Ihm sei auch nicht bewusst gewesen, dass da eine mündliche Verhandlung stattgefunden habe. Und er sagt aber, er erinnerte sich daran, dass wohl mal einmal ganz kurz für wenige Sekunden noch eine weitere Kachel auf dem Bildschirm erschienen sei und da der Name des Vorsitzenden Richters aufgetaucht sei, aber die sei dann sofort auch wieder verschwunden. Also ganz skurriler und mysteriöser Fall mit zwei Wahrnehmungen, die so nicht ganz zusammenpassen. Also Gericht sagt, wir haben verhandelt, Anwälte sagen was? Nee, auf keinen Fall. Es wurde jetzt dann aber noch ein bisschen mysteriöser, denn die Anwälte haben dann wenig später das Urteil erhalten und waren dann auch sehr erstaunt, dass sich in diesem Urteil auch noch detaillierte Beschreibungen des angeblichen Verhandlungsverlaufs gefunden haben. Also da taucht dann zum Beispiel auf, dass der Beklagte im Kammertermin den klägerischen Vortrag zum Urlaub nicht bestätigen konnte und dass er erklärt habe, nichts von einem Urlaub zu wissen. Also das Urteil enthält Aussagen von dem Beklagtenvertreter aus der Videoverhandlung. Und der Anwalt selbst sagt aber, er ist sich sehr sicher, dass er überhaupt keine Fragen gestellt bekommen hat und die dann logischerweise auch nicht beantwortet hat. Und so skurril das Ganze auch ist, dieses Urteil fällt dann insgesamt zugunsten der Beklagten aus und der Kläger hat verloren, weil die Anwältin halt ihren Anspruch nicht substantiert darlegen konnte. Und die Klägerin oder die Klägervertreterin sagt in dem Interview eben ganz fassungslos auch, ja, natürlich konnte ich das nicht. Ich hatte ja nicht mal die Gelegenheit, mit dem Gericht zu sprechen. Wie hätte ich denn auch jetzt meinen Anspruch oder den Anspruch des Klägers in der Verhandlung noch weiter ausführen und darlegen sollen? Ich finde, die Geschichte bis hierhin ist schon ziemlich unfassbar und noch ein bisschen rätselhafter wird es dann, wenn man sich anschaut, wie sich der Sachverhalt wohl aus Sicht des Gerichts zugetragen haben soll. Da gibt es ja dann auch noch eine Schilderung, wie es denn wohl gewesen sein soll. Und LTO hat über den Fall berichtet und dabei aus Gerichtsdokumenten zitiert. Das heißt, ich vermute mal, dass denen das Protokoll vorlag und wohl auch noch eine nachträgliche Stellungnahme des Vorsitzenden Richters. Und daran kann man erkennen, dass wohl das Gericht sich um 11.18 Uhr auch in denselben virtuellen Videokonferenzraum eingewählt habe und also lediglich mit einer Verspätung von 3 Minuten und dann wohl auch noch gesagt hatte, ach Mensch, wie toll, dass schon alle da sind, dass man so pünktlich starten könne. Und der Richter habe wohl auch die Sache aufgerufen. Zuschauer hätte es wohl keine gegeben in der Sache. Also im Saal vor Ort war niemand zugegen, außer in der besetzten Richterbank. Vorsitzender ist erschienen mit eben 2 ehrenamtlichen Richtern, mit den Beisitzern links und rechts von ihm. Und die 3 hätten, so jetzt die Schilderung des Gerichts, eben diese Videoverhandlung auf einem Flachbildschirm verfolgt und hätten auch die Videokacheln gesehen, hätten Beklagtenvertreter gesehen, Klägervertreterin und den Kläger. So. Und man hätte sich begrüßt und hätte sich gefreut, dass man ja jetzt pünktlich starten könne. Und die Schilderung geht dann weiter, dass der Richter sagt, er habe dann wie üblich gefragt, ob eben die Anträge aus der Klageschrift gestellt werden sollen. Und ob die andere Seite beantragt, eben die Klage abzuweisen und sagt dann auch, ja, aber er hätte dann ein Nicken vernommen seitens der Parteien. Und ja, der Richter ist wohl überzeugt davon, dass er auf einige seiner gestellten Fragen dann auch Antworten bekommen hat. Scheinbar gab es auf ein paar Fragen keine Antworten. Das hat ihn wohl auch ein bisschen stutzig gemacht. Also er hat wohl mal so gefragt, wie es denn die Version des Sachverhalts seitens des Klägers ist oder ob der Kläger für einen Folgetermin nach Köln kommen würde. Oder er hat ihn auch gefragt, wie seine Arbeit so konkret aussieht. Und auf die Fragen hat er wohl keine Antwort vom Kläger erhalten. Und dann wird es jetzt richtig spooky. Dann hat der Richter nämlich in den Chat geschrieben von diesem Videokonferenz-Tool, ob der Kläger ihn denn verstehen könne, ob er ihn denn hört und verstehen könne. Und dann hat der Kläger wohl sinngemäß zurückgeschrieben, ja, ich verstehe Sie sehr gut. So. Okay. Und an diese Nachricht können sich auch die Anwälte erinnern. Also die gab es wohl tatsächlich in diesem Chat. Mhm. Aber davor oder danach habe man jetzt seitens der Anwälte und des Klägers weder das Gericht gesehen noch gehört. Das Gericht wohl aber schon, hat wohl auch verhandelt und dann nach circa 20 Minuten um 11.35 Uhr die Sitzung geschlossen.
Ja,
ja. Was war da los? Was ist da passiert? Also wie kann es sein, dass das Gericht 20 Minuten lang dachte, eine Verhandlung zu führen, obwohl vielleicht gar keine stattgefunden hat? Oder hat die Verhandlung vielleicht stattgefunden und gleichzeitig doch nicht stattgefunden? Was sagst du? Was ist deine Erklärung dazu?
Ja, es ist ja wirklich spannend. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass ein Gericht sich die Mühe macht, im Nachhinein so eine Verhandlung zu faken und irgendwie zu sagen, also ich meine, wenn die da jetzt gesessen hätten und da wäre jetzt keiner gekommen von den Parteien, dann hätten die wahrscheinlich eben irgendeine Art von Versäumnisurteil erlassen, gesagt, hier ist heute keiner, der Kläger kümmert sich nicht um seinen Rechtsstreit, dann verliert er eben, allein aufgrund dieser Tatsache, und dann wären die nach Hause gegangen. Da hätten die ja jetzt gar nicht irgendwie noch ein inhaltlich begründetes Urteil schreiben müssen, was sie ja offenbar getan haben, wenn sie da jetzt zu einem Ergebnis gekommen sind. Deswegen glaube ich schon, dass das soweit stimmt, dass die da waren und auch irgendwie diese Parteien gesehen haben, weil ansonsten macht das irgendwie keinen Sinn. Andererseits erscheint es eben auch total unsinnig, dass Klägervertreterinnen und Beklagtenvertreter das Gericht sehen und an der Verhandlung teilnehmen und sich im Nachhinein überlegen, nee, wir sagen jetzt, da war gar kein Gericht und der Termin hat gar nicht stattgefunden. Also welches gemeinsame Interesse sollten die beiden haben, um so zu handeln? Das ist ja dann am Ende die einzig denkbare Erklärung ist, dass alle im selben Videokonferenz-Tool waren, das Gericht die Parteien gesehen hat, die Parteien das Gericht aber nicht gesehen und auch nicht gehört haben. Und offenbar aus diesem unverbindlichen Gespräch, was die Parteien da oder die Parteienvertreter da miteinander geführt haben, ja, und wie sieht's aus, und auch noch Sommerurlaub geplant und so, ja, irgendwie, dass daraus das Gericht irgendwie Antworten auf seine Fragen, ein Nicken oder ein Kopfschütteln oder sonst irgendwas entnommen hat. Also ich glaube, es wäre wahnsinnig witzig mit dem Wissen, dass die Anwälte und Anwältinnen, dass die das Gericht gar nicht sehen können, diese Verhandlung sich nochmal anzuschauen aus der Perspektive des Gerichts. Es stellt schon auch ein bisschen alle künftigen mündlichen Verhandlungen in Frage, wenn es offenbar möglich ist, die auch zu führen, ohne dass die Anwälte wissen, dass die gerade stattfinden und man aus irgendwelchen ja, nein, vielleicht, weiß ich nicht, ah, er hat doch genickt, irgendwelche Antragstellungen entnehmen kann.
Ja,
aber genau. Ich sag mal so, ich halte es nicht absurd für völlig ausgeschlossen. Also ich habe auch schon so Verhandlungen beigewohnt, wo ja, wo das Gericht auch in aller Kürze da irgendwie durch und wollen sie noch was fragen und bevor man irgendwie überhaupt sich das überlegen konnte, dann irgendwie schon Kopfschütteln oder sonst was irgendwie erkannt zu haben meinte und dann irgendwie weitergegangen ist. Also das scheint mir die einzig plausible Erklärung zu sein.
Aha.
Aber schon kurios. Also,
ja, total kurios. Und so viel sei an der Stelle auch schon verraten, es lässt sich nachträglich nicht mehr aufklären, was denn tatsächlich passiert sei. Also da kann man jetzt nachträglich gar nicht mehr nachgucken. Wahrscheinlich wäre es interessant, wie du sagst, zu sehen, wer hat denn wen gesehen, beziehungsweise wie sah es aus Sicht des Gerichts aus. Aber Henning, also du sagst, das wäre die einzig denkbare logische Erklärung, aber da müssen wir jetzt schon noch mal ein paar Schrittchen zurück machen. Ja? Also denk noch mal kurz an Halloween und an das Gruselszenario und an X-Faktor. Und also wenn wir jetzt in X-Faktor wären in dieser US-amerikanischen Serie, dann würde man jetzt vielleicht sagen, ja, da hat was total Übersinnliches stattgefunden. Also das Gericht hat vielleicht so seanceartig mit Beteiligten aus einer anderen Dimension kommuniziert. Ja, halte ich persönlich jetzt aber für wenig überzeugend. Also, ich glaube, das könnte man vielleicht relativ zackig aussortieren. Aber ich habe im Teaser ja auch angedeutet, dass wir heute noch ein bisschen in sachfremden Gebieten wildern werden und dass wir noch einen Ausflug in die Quantenphysik machen. Und jetzt kommen wir dann auch gleich zur Katze. Kein Filter, aber Katze steht schon
die
vor
Katze
der Tür.
Und die Quantenphysik, ja, das war ja, stimmt, ja, richtig, ich bin gespannt.
Ja, also und wenn man jetzt die Quantenphysik bemüht, dann wäre es tatsächlich möglich, dass die Verhandlung sowohl stattgefunden hat, als auch nicht stattgefunden hat. Und sagt dir da der Name Erwin Schrödinger was?
Oh ja, ganz, ganz, ganz grob schon, klar. Aber ich würde nicht den Hauch einer Erklärung jetzt rauskriegen.
Ja, also ich muss auch natürlich den Disclaimer vorweg schicken. Ich bin ja auch keine Physikerin und auch keine Quantenphysikerin, aber so laienhaft verstehe ich darunter Folgendes. Also Herr Schrödinger hatte eine Katze. Also ich weiß nicht, ob er wirklich eine Katze hat, aber zumindest gibt es ein sehr berühmtes Gedankenexperiment, das von Herrn Schrödinger veröffentlicht wurde, wo es unter anderem um eine Katze geht. Und ich glaube, ganz grob gesagt geht es darum, dass es in physikalischen Systemen, die in verschiedenen Zuständen sein können, dass dieses System auch einen überlappenden Zustand haben kann. Und erst wenn man das System sozusagen beobachtet oder eine Messung durchführt, das System einen bestimmten Zustand annimmt. Und um das Ganze sehr abstrakte, theoretische hier so ein bisschen konkreter zu schalten, hat der Schrödinger sich eben dem Beispiel der Katze bemüht und hat die gedanklich, Gott sei Dank, nur in eine Box gesetzt. Und es war wohl auch in diesem Gedankenexperiment noch tödliches Gift mit in der Box. Und nach diesem Gedankenexperiment sagt man eben, die Katze, die kann so lange gleichzeitig zu 50% tot und lebendig sein, bis man eben die Box öffnet und reinschaut. Und erst dann weiß man, Katze tot oder lebendig. Und es gibt jetzt dann auch verschiedene Interpretationen von dieser Schrödinger-Katze und unter anderem eben die Interpretation, du hast es vorhin schon mal gesagt, die Viele-Welten-Theorie, also Paralleluniversen, zwei Universen und in einem davon ist die Katze eben tot und in einem lebendig. Und übertragen auf unseren Fall hieße das ja jetzt, dass es vielleicht irgendwo zwischen Köln, Eschborn und Frankfurt einen Riss in der Realität gibt und sich zwei Paralleluniversen auftaten und in einem davon hat die Verhandlung stattgefunden und in einem nicht. Und was sagst du dazu?
Ja.
Überzeugst du?
Ja, ich meine, vielleicht gibt es ja auch die Matrix wirklich, ne? Also auch das kann man ja nicht sagen. Vielleicht ist die Frage, wer, ne? Also irgendwer hat die richtige Pille genommen und war dann tatsächlich in der Realität anwesend, wo diese Gerichtsverhandlung gar nicht stattgefunden hat. Und alle anderen haben sich in der Matrix befunden und waren in dieser Gerichtsverhandlung. Also man weiß es nicht. Aber ich glaube, die amüsanteste Erklärung ist immer noch die, dass die tatsächlich im selben Raum waren und sich einfach nicht gesehen und gehört haben. Und das Gericht gedacht hat, ja, bisschen komische Verhandlung, aber passt schon soweit.
Ja, also ich würde mal sagen, man kann dann auch wieder den Boden der Quantenmechanik verlassen, beziehungsweise den Spekulatius hinter sich lassen. Der Fall, der bietet ja wirklich Anlass und Gelegenheit, ein bisschen zu fantasieren und sich zu überlegen, was hätte denn da alles stattfinden können. Aber im Ergebnis stimme ich dir natürlich zu. Ich vermute auch, beziehungsweise es kann eigentlich gar nicht anders sein, als dass es einen Fehler in der Software gab und sich eben Gericht und Parteien nicht beidseitig gesehen haben und sozusagen nur das Gericht die Parteien gesehen hat. Erklärt immer noch nicht, wie es dazu kommt, dass in dem Urteil sich eben auch Passagen finden, nach denen ja der Beklagtenvertreter zumindest sich ja auch expresses Verbes auf Fragen geäußert hat. Also das bleibt ja nach wie vor ein Phänomen, das nicht zu erklären ist.
Ja, das kommt ja auf die Antworten an, die er gegeben hat, ne? Also wenn
du meinst, dass es wirklich so ein Zufall war, dass das, Beklagtenvertreter gesagt hat, tatsächlich auch zur Frage gepasst hat. Das wäre natürlich wirklich.
Ja, mehr oder weniger, ne? Vielleicht hat ihn ja die Gegenanwältin gefragt, wann er denn noch in den Urlaub fährt und das Gericht hat gefragt, wann der letzte Urlaub gewährt worden ist dem Kläger.
Ja.
Und er hat halt geantwortet, im
so
Juli. Und
Schuh
dann waren sie der Meinung, oh ja, okay, dann ist ja gut. Also das wäre ja eigentlich interessant gewesen, weil eigentlich hätte das Gericht ja, vielleicht zumindest sich solche Notizen oder sowas hätte der Richter sich ja machen müssen. Ne, dass er sagt, okay, was hat denn der Beklagtenvertreter auf meine Fragen auch geantwortet? Und wenn man die nochmal abgeglichen hätte im Nachhinein, vielleicht hätte man diese beiden Gespräche, die da offenbar parallel geführt wurden, vielleicht hätte man die dann doch übereinbringen können. Was nicht so ganz Sinn macht, ist ja, dass wenn die Parteien sich unterhalten haben und das Gericht das hören konnte, dann hätte ja der Richter sich relativ oft unhöflich unterbrochen gefühlt haben müssen, ne, wenn er irgendwie versucht, diesen Fall aufzuklären und die Parteivertreter dann irgendwie sagen, boah, also das Gericht ist aber auch wieder unzuverlässig, die kommen aber heute auch wieder nicht in die Pötte oder so. Das hätte ja dann doch zu Irritationen führen müssen, aber wer weiß. Also vielleicht haben die ja auch wirklich einfach nur so 10 Minuten verhandelt, während die da am Anfang noch relativ brav gesessen haben und gewartet haben und irgendwie scheint es ja funktioniert zu haben. Also auch so kann man Verhandlungen offenbar führen.
Ja, absolut. Also es ist schon, ich finde, es ist und bleibt ein kurioser Fall. Also das Gericht oder zumindest der Vorsitzende Richter muss ja teilweise auch Zweifel gehabt haben, ob es mit der Kommunikation denn so klappt, weil er hat ja kurz dann auch mal in den Chat geschrieben, ob der Kläger ihn denn verstünde und ob er ihn eben hört und sehen kann, was ja auch bejaht wurde. Also da waren wohl dann schon mal kurz Zweifel da, ob das mit der Technik alles so funktioniert, aber die haben wohl scheinbar nicht ausgereicht, um so sehr daran zu zweifeln, dass man dann vielleicht mal noch weiter nachfragt oder dem Ganzen auf den Grund geht. Also es ist schon ein bisschen skurriler Fall. Und was glaubst du denn, wie ging die Geschichte weiter oder wie ging der Fall denn aus?
Tja, das ist eine wirklich gute Frage. Ich meine, es war ja beim Arbeitsgericht, ne? Also ich meine, rein theoretisch hätte man es ja, egal wie es ausgegangen ist, über eine Berufung regeln können. Dann hätte halt in dem Fall der Kläger Berufung eingelegt, dann wäre es halt vom Landesarbeitsgericht normal verhandelt worden. Ich würde aber doch glauben, dass wenn wirklich ernstliche Zweifel bestehen, ob eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat, dass dann auf der Grundlage kein Urteil ergehen kann und das Gericht dann eben auch sagen muss, okay, wenn die Parteien glaubhaft bekunden, dass sie nicht teilgenommen haben an dieser Verhandlung, dann hat es diese Verhandlung nicht gegeben und dann müssen wir halt nochmal eine mündliche Verhandlung machen und aufgrund dieser Verhandlung dann das Urteil sprechen. Und vielleicht hat diese Verhandlung dann ja auch in Präsenz stattgefunden, so rein vorsorglich.
Rein vorsorglich, ja. Also der Fall ist tatsächlich in die Berufung gegangen.
Ah, okay.
Und das Landesarbeitsgericht hat sich dann nochmal mit der Sache beschäftigen dürfen. Deshalb weiß man auch, dass es sich nicht mehr nachträglich aufklären lässt, was denn tatsächlich passiert sei. Also man hätte nachgeforscht, aber man konnte da jetzt nicht mehr so richtig, also es war dann auch nicht mehr dem Gericht und den Beisitzern auch nicht mehr so ganz erinnerlich, was alles genau passiert ist und was auch nicht. Scheinbar konnte man auch die Videoaufzeichnung, beziehungsweise ich weiß ehrlicherweise gar nicht, ich glaube, es wird gar nicht aufgezeichnet, oder? Es wird wahrscheinlich nur live verhandelt, da wird wahrscheinlich keine Aufzeichnung stattfinden, oder?
Das glaube ich.
Genau,
auch,
also da konnte man jetzt auch nachträglich nicht mehr schauen, was passiert ist. Und es gab aber noch einen Befangenheitsantrag der Klägervertreterin gegen den Richter. Und der hatte tatsächlich Erfolg, wenn eben beide Parteien übereinstimmend vortragen, dass es nach ihrer Meinung überhaupt gar keine mündliche Verhandlung gegeben habe und überhaupt keine Kommunikation sozusagen mit dem Gericht stattgefunden habe, dann könne man doch eben erhebliche Zweifel haben, dass eben der Grundsatz des rechtlichen Gehörs gewahrt wurde. Und insofern war der Befangenheitsantrag dann erfolgreich. Aber in der Sache selbst haben sich die Parteien dann auch in der zweiten Instanz vom Landesarbeitsgericht geeinigt und einen Vergleich geschlossen. Und das heißt, so ist die Geschichte dann zu Ende gegangen. Aber diesem Interview der Klägervertreterin kann man noch entnehmen, was sie denn glaubt, was eher irdische Erklärungen für diese seltsamen Vorkommnisse in dieser Videoverhandlung sind. Also sie hat da den schwerwiegenden Verdacht, dass der Richter wahrscheinlich schon bemerkt haben könnte, dass es da Probleme mit der Kommunikation gab und dass eben nur einseitig hier gesehen und gehört werden konnte und sich dann aber vielleicht einfach, um kurzen Prozess zu machen, da so eine Verhandlung zusammengebastelt hat und dafür einfach ja dann die Ausführungen im Vorfeld hergenommen hat. Und die Anwältin ist so ein bisschen enttäuscht, weil sie sagt, dem hätte man doch nachgehen müssen. Das ist ein sehr schwerwiegender Verdacht und das könnte man ja nicht einfach so unter den Teppich kehren, sondern vielleicht hätte man doch mal noch genauer nachschauen müssen, was denn da eigentlich passiert ist, weil es ist ja wirklich eine total absurde Geschichte. Also, dass die Wahrnehmungen der zwei Seiten so krass voneinander abweichen und eben, wie du sagst, hätte jetzt nur der Kläger oder die Klägervertreterin gesagt, da hat keine Verhandlung stattgefunden, weil man halt vielleicht verloren hat oder wie auch immer, dann wäre es nochmal was anderes. Aber dass beide Parteien eigentlich sagen, da war nichts und das Gericht aber sagt, doch, doch, wir haben verhandelt, 20 Minuten lang, das ist schon sehr seltsam.
Ja, absolut. Ich finde wirklich kein Fall, der die Rechtsprechung jetzt im allerbesten Licht dastehen lässt. Vielleicht auch etwas, was die, finde ich, doch wieder deutlich verbreitetere Zurückhaltung der Gerichte bei Videoverhandlungen erklärt. Weil es gibt tatsächlich noch Gerichte in Deutschland, die sagen, wir haben die Technik gar nicht. Das finde ich besonders bedenklich.
Gar nicht so wenig, würde ich
meinen. Ja, also mehr als es sein sollten. Und selbst bei denen, die es haben, nehme ich doch eine große Zurückhaltung mittlerweile wahr, Videoverhandlungen durchzuführen. Also man hat die Leute dann doch eher wieder in Präsenz. Es gibt ein paar löbliche Ausnahmen. Arbeitsgericht Schwerin zum Beispiel ist super. Mhm. Die legen einem das geradezu nahe, dass man doch gar nicht
bitte
kommen soll.
Bitte kommen Sie bloß
sondern,
nicht.
Ja, kommen Sie bloß nicht her, sondern machen Sie das alles per Video. Aber ja, also klar, ich meine, da fragt man sich natürlich schon. Insofern finde ich eine sehr interessante Facette, Nadja, die du da dir heute rausgesucht hast. Das jetzt noch abgerundet mit dem Katzenfilterfall aus den USA.
Ja, vor allem Katze passt ja total gut dazu.
Super, oder? Da muss man auch mal sagen, nach der langen Sommerpause jetzt einfach, also blindes Verständnis sozusagen. Haben wir,
es geht auf jeden Fall immer um Katzen.
Genau, aber finde ich sehr gut gemacht. Also du vor allen Dingen. Vielen Dank.
Also meinst du, wir haben eine neue Kernkompetenz entdeckt und die ist Katzen oder?
Schauen wir mal. Also wir wollten ja ein bisschen seriöser jetzt werden nach der Sommerpause und weniger Toiletten.
Ah, wollten wir. Das Memo habe ich irgendwie verpasst.
Dachte ich, das haben wir gesagt. Ja, insofern Katzen jetzt vielleicht. Also wir können ja auch so ein bisschen auf so Internet Trends einfach draufspringen.
Ja, guck mal, Katzenvideos haben ja immer sehr hohe Klickraten. Eben.
Genau, irgendwie im Moment ist, glaube ich, Gurken auch sehr trendy. Also vielleicht gehen wir mal auf Gurkensalat jetzt im nächsten Fall.
Das wusste ich noch nicht, aber kennst du diese Videos, wo man Gurken auf dem Boden legt und Katzen vorbeilaufen? Das wäre jetzt nämlich die Kombination zwischen Katze und Gurke. Ja. Also an den geneigten ZuhörerInnen gerne einfach mal gucken. Im Internet gibt es diverse Videos, was passiert, wenn man hinter eine Katze eine Gurke legt und die Katze sich dann umdreht. Das ist sehr amüsant. Aber wir schweifen ja total ab. Ich wollte doch noch sagen, dass es mich doch total wundert. Also diese Videoverhandlungen, an denen ich bislang teilgenommen habe, da fragt das Gericht und gibt es ja auch zu Protokoll am Anfang, ob eben jede Partei, das Gericht und auch sich untereinander gut hört und sieht und verstehen kann. Und ich erinnere mich auch an diverse Situationen, wenn man da tatsächlich nur nickt oder eine Partei tatsächlich nur nickt, dann sagt das Gericht auch, bitte bestätigen Sie mit Ja. Also nicht nur nicken reicht da teilweise gar nicht aus, eben um genau solche Fälle zu verhindern. Und ja, ich fand zum einen den Fall ziemlich abstrus und kurios und vor dem Halloween-Hintergrund natürlich auch ein bisschen spooky. Glaube aber tatsächlich, dass sich da jetzt auch nichts Übersinnliches abgespielt hat, sondern vielleicht einfach wirklich nur ein Fehler nicht in der Matrix, aber in der Videoverhandlungssoftware sich eingeschlichen hatte. Und ja, aber fand es auch eben ganz wichtig, mal darauf hinzuweisen, du hast ja auch schon ein bisschen erzählt mit den Videoverhandlungen, wohin der Trend geht oder halt eben nicht. Und was würdest du sagen, wenn man dich jetzt fragt, bist du lieber präsent im Gerichtssaal oder ist dir dann so eine Videoverhandlung doch irgendwie lieber? Also ist auch eine unfaire Frage, weil es ja natürlich immer, sage ich mal, auch darauf ankommt, wie wirtschaftlich sinnvoll ist es denn anzureisen, muss man ja auch immer sagen. Also wenn es ums Eck ist, glaube ich, stellt sich die Frage nicht. Aber wenn man dafür durch die halbe Republik reisen muss, kann man sich ja durchaus mal überlegen, ob es nicht doch sinnvoller ist per Video.
Ja, total. Also ich würde auch sagen, im Grundsatz ist es immer besser in Präsenz zu verhandeln, weil man einfach, es gibt dann doch so viele Zwischentöne in dem Gespräch, wo auch das Gericht eben vielleicht doch schon mal durchblicken lässt, wie es bestimmte Dinge sieht, wo man vielleicht auch, häufig sind es ja eher auf Klägerseite, eben dann auch die Parteien, die anwesend sind selber und denen es ja auch um was geht, wo man vielleicht auch erkennen kann, okay, wo soll die Reise hingehen, wie ist die Interessenlage? Da kann man schon ganz viel wahrnehmen und deswegen sind, glaube ich, diese Präsenzverhandlungen immer zu bevorzugen. Aber klar, ich sag mal, wenn es jetzt um reinen Gütetermin geht und man vielleicht auch vorher schon mal telefoniert hat und festgestellt hat, die eine Seite will nicht mehr als 5.000 Euro zahlen und die andere will aber 100.000 haben und man muss dafür, so wie ich letztens, ins wunderschöne, tatsächlich wunderschöne Hameln fahren mit dem Auto, dann ist halt die Frage, ob sich das jetzt wirklich lohnt oder ob man das dann nicht auch einfach digital machen kann, weil ja die Gerichte dann auch, wenn man mit so einem Antrag kommt, doch die Güteverhandlung entfallen zu lassen und direkt mit der streitigen Verhandlung dann zusammen durchzuführen zu einem späteren Zeitpunkt, da sind die dann auch wieder zurückhaltend und dann fährt man eben doch sinnlos durch die Gegend für einen 5-minütigen Gütetermin. Kommt ein bisschen drauf an, aber in der Regel Präsenz deutlich besser, finde ich.
Würde ich dir zustimmen, ja. Und ich fand es jetzt auch in dem Kontext ganz interessant, habe ich gesehen, dass im Juli 2024, also eigentlich vor ein paar Wochen erst, ja auch ein Gesetz zur Förderung des Einsatzes von Videokonferenztechnik in der Zivilgerichtsbarkeit und den Fachgerichtsbarkeiten in Kraft getreten ist. Mhm. Scheint keine großen Wellen geschlagen zu haben oder große Änderungen mit sich gebracht zu haben. Ich glaube, es ist tatsächlich so, wie du auch gesagt hast, dass das Problem bei den Videoverhandlungen immer noch eher ein faktisches ist und kein Problem des rechtlichen Rahmens, weil ja es an vielen Gerichten einfach noch an der Ausstattung mangelt, um diese Verhandlungen routiniert und häufig stattfinden zu lassen. Das wäre jetzt mein Beitrag nach der Sommerpause gewesen.
Sehr
tatsächlich.
Gut.
Und ich erwarte ja jetzt, dass du ja Säcke voller Geburtstagspost kriegst, nachdem du jetzt offenbart hast, an welchem Tag dein Geburtstag ist, wünsche ich dir einfach, dass millionenweise Zuhörerinnen und Zuhörer an deiner Tür klingeln werden und nicht nach Süßigkeiten fragen, sondern dir eher welche bringen und Kuchen und Geschenke und
Ja, das ist eine gute Überleitung, Nadja. Das bringt mich nämlich auf unsere Feedback-Möglichkeit. Wer uns Feedback geben will, Lob, Tadel, Verbesserungsvorschläge oder auch immer gern genommen Hinweise für interessante Fälle, die wir hier mal besprechen könnten und sollten oder auch Geburtstagsgrüße übermitteln will, der kann das gern tun. Und zwar an die E-Mail-Adresse podcast@lutzabel.com. Da freuen wir uns über sachdienliche Hinweise jeder Art und auch Geburtstagsglückwünsche, wenn es denn sein muss. Und dann haben wir das Thema jetzt auch im Schnelldurchgang abgeschlossen. Wenn du also deiner Geschichte jetzt nicht irgendwie noch eine Auflösung, dass sie doch ausgedacht war oder sowas hinzufügen willst, Nadja, dann würde ich mich bedanken für die spannende Story und würde sagen an alle ZuhörerInnen, wir hören uns dann in einem guten Monat wieder und ich fürchte, dann bin ich dran mit einer neuen Geschichte, die das jetzt erstmal toppen muss und irgendwas mit Katzen auch noch zu tun haben muss.
Und mit Katzen, so schaut's aus. Ich freue mich total auf die nächste Geschichte und bedanke mich auch bei dir, lieber Henning, und bei unseren ZuhörerInnen und wünsche allen alles Gute und freue mich, wenn wir uns wiederhören in 4 Wochen und mit einer spannenden Geschichte von dir.
Sehr schön. Bis dann. Ciao.
Bis dann. Tschüssi.